Wir wollen heute Morgen aus dem ersten Königsbuch einen Text aufschlagen. Und zwar das 10. Kapitel. Während ihr das aufschlagt, möchte ich euch sagen, dass gerade dieser Augenblick, wo wir die Bibel aufschlagen, für uns immer wieder nicht nur eine große Herausforderung ist, sondern eigentlich auch ein Test. Ich möchte sagen, dass sich die Spreu vom Weizen hier auch trennt. Man kann ganz leicht sagen, ich glaube auch, dass Jesus Christus für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Das geht ja noch relativ einfach, dazu muss man nur die Lippe bewegen. Aber über ein ganzes Leben das Wort Gottes mit Freude aufzunehmen, das kann nur ein Kind Gottes. Da streiken die anderen, da sagen die irgendwann einmal, das ist fade. Weil es ja nicht ihre Nahrung ist. Sie können nichts damit anfangen. Sie sind ja nicht lebendig. Das ist ein lebendiges Wort für lebendige Menschen. Und wenn man nicht selber lebendig ist, dann ist das etwas, wo man, also gar nichts, man kann nichts damit anfangen. Und das ist dann immer der Test, auch während der Predigt, merkt man und erkennt man, wo man es mit Kindern Gottes zu tun hat, die wirklich auch zuhören und wo es noch Menschen sind, die vielleicht gerne religiös oder auch fromm wären oder sind, aber noch gar nicht den Herrn Jesus kennengelernt haben. Nicht, dass ich in eure Herzen schauen könnte und wirklich ein Urteil darüber fällen könnte, aber eines ist ganz klar, meine Schafe hören meine Stimme, sagt die Bibel. Und damit ist gemeint, dass ein Kind Gottes wirklich genau weiß, jetzt redet mein Hirte mit mir, der meint es mit mir gut, der bringt mir Leben, der führt mich auf die grüne Weide zu den stillen Wasser. Jetzt höre ich gerne zu. Daran kann ich immer erkennen, hier handelt es sich wirklich um ein Kind Gottes. Das hört gerne zu. Die Bibel ist sein Buch. Und der andere, der sich dann noch ganz schwer damit tut und der gar nichts damit anfangen kann, der sollte gerade, wenn er in den Gottesdienst kommt, ganz besonders darum bitten, Herr, öffne mein Herz, dass ich nicht das Wort des Lebens von mir stoße durch mein Verhalten, durch mein mangelnder Glaube, durch meine Unfähigkeit, mein Herz dir zu öffnen, hilf mir. Das ist wichtig, dass wir auch dem Wort Gottes in der rechten Weise begegnen können. Jetzt habe ich euch lange genug Zeit gelassen, um diesen Text aufzuschlagen. Ich will euch sogar ermutigen, Bibel in die Hand zu nehmen, alle, die noch keine in der Hand haben, denn der Text, das ist einer, den man nicht jeden Tag lese, und von daher ist gut, den Vorsicht zu haben. 1. Könige 10. Wir lesen von Vers 1 bis Vers 9. Wir befinden uns in der Regierungszeit des Königs Salomo. Also so circa eben 1070 bis 1030 vor Christi Geburt. Circa. Das ist nicht ganz exakt festzustellen oder auch ganz exakt so zu sagen, aber man hat so einen Anhaltspunkt, die Chronologie, so circa wird es also festgehalten, 1070 bis 1030 vor Christi. Salomo ist ein ganz besonderer König. Und in unserem Bericht hier in 1. Könige 10 wird es auch offenbar, denn andere Könige kommen zu ihm, nur weil er so besonders ist. Jetzt lese ich uns aber den Text einmal vor. 1. Könige 10, Vers 1. Und der Ruhm von Salomo wegen des Namens des Herrn kam vor die Königin von Saba. Man vermutet, dass sie dort lebte und regierte, wo heute der Jemen sich befindet, im südarabischen Teil. Und sie kam, um Salomo mit Rätseln zu prüfen. Sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge, mit Kamelen, die Gewürze und sehr viel Gold und Edelsteine trugen. Und als sie zu Salomo kam, redete sie alles mit ihm, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo sagte ihr alles, was sie fragte. Und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht sagte. Als die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise für seinen Tisch, die Wohnung oder das Sitzen seiner Knechte, je nachdem, wie es übersetzt wird, beides kann eigentlich gemeint sein, das Sitzen da am Tisch, als diese große Gesellschaft gegeben wurde, aber auch das Wohnen, das Aufwarten oder das Stehen seiner Diener, der Dienst seiner Diener, auch in diese Richtung geht das Wort, und ihre Kleider, seine Mundschenken und seine Brandopfer. Das wird jetzt unterschiedlich übersetzt. Brandopfer ist aber wahrscheinlich das viel bessere, oder mit Sicherheit die bessere Übersetzung. Manche Übersetzer, sein Aufgang zum Haus des Herrn, das kommt von daher, dass das hebräische Wort, was mit Brandopfer übersetzt wird, das Opfer meint, was aufsteigt. Und von daher ist das Wort da auch mit drin. Und manche haben dann das so verstanden, der Aufstieg zum Haus des Herrn, der Palast des Königs, der hatte eine direkte Verbindung zum Haus des Herrn. Und so kommt es, dass manche Übersetzungen eben dies so übersetzen. Besser ist aber wirklich das Brandopfer, ne, die er in dem Haus des Herrn opferte. Da geriet sie außer sich und sagte zum König: Es ist wahr, was ich in meinem Land von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe. Jetzt kommt ein ganz ehrlicher Satz: Ich habe es nicht glauben wollen, so geht es uns auch oft, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und sieh, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden. Du hast mehr Weisheit und Güter, als das Gerücht sagte, das ich gehört habe. Und nun der Vers, der unser Text für den heutigen Morgen sein wird, für die Predigt. Glücklich sind deine Leute. Glücklich sind diese deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen, könnte man noch genauer setzen, die vor deinem Angesicht stehen und deine Weisheit hören. Noch Vers 9 lese ich: Gelobt sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel für immer lieb hat, hat er dich zum König gesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns still werden und beten. O Herr Jesus Christus, die Geschichten aus dem Alten Testament sind nicht einfach nur Geschichten aus einem Geschichtsbuch, sondern sie dienen uns zur Ermahnung, zur Ermutigung und sie dienen uns auch dazu, auf dich zu schauen. Und wir wollen dir danken, dass wir das heute Morgen tun dürfen. Hilf uns, Herr, dass wir recht hören können, wie ein Jünger hört. Hilf du mir beim Reden. Bewahre und leite du meine Lippe an, mein Herz, mein Denken, mein Sinne. O, erfülle mich mit deinem Geist, dass ich recht zu deiner Ehre rede kann, dein Wort recht verkündigen kann. Dass es nicht ein Vortrag hier ist, sondern ein lebendiges Zeugnis von einem lebendigen Gott. Wirke du, Herr Jesus Christus, in unserer Mitte. Ich bekenne es ganz freimütig, dass all mein Wirken gar nichts bewirken kann. Ich habe kein Leben, was ich weitergeben kann. Kein Segen, mit dem ich jemand segnen könnte. Aber du, Herr, bist der Gesegnete, der Lebendige. Auf dich wollen wir schauen und auf dich wollen wir hoffen. Nun danke wir dir im Voraus, Herr Jesus Christus, für deinen Segen, den du uns schenkst. Ja, wir preisen dich, unser himmlischer Vater, dass du deinen Sohn dahingegeben hast, damit wir durch ihn auch leben. Amen. Wenn ihr das Alte Testament lest, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, es zu lesen. Der eine liest es einfach so, wie man ein Geschichtsbuch liest und hat hauptsächlich die menschliche Autoren vor Augen und den menschlichen Inhalt. Und es entgeht ihm, dass Gott der Autor ist des Alten Testamentes, wie des Neuen Testamentes. Und dass das eine Ziel, was er im Alten wie im Neuen Testament hat, ist, auf seinen Sohn hinzuweisen, auf den kommenden Erlöser. Und so hat der Priester, wenn er genannt wird, wie auch der König, wie auch der Prophet, letztendlich nur ein Ziel, dass durch ihn auf den hingewiesen wird, der wirklich Priester und König und Prophet ist. Und so sind die Könige, ganz besonders der König Salomo, ein Hinweis auf den Herrn Jesus Christus. Er ist der König des Friedens. Er musste nicht Kriege führen wie der David. Und so dient er zu Recht als ein Vorbild auf den Heiland, auf den Erlöser, wenn er wiederkommt, um im tausendjährigen Reich sein Friedensreich aufzurichten, als König der Erde. Der Herr Jesus sagt selber, er ist mehr als Salomo. Er vergleicht sich einmal mit dem Salomo, Matthäus 12, Vers 42. Und als der Salomo geboren wird, da erhält er den Namen von Gott Jedidja, Geliebter des Herrn. Neue Testament, als der Herr Jesus nun auch seinen Dienst beginnt, sagt der Vater über ihn, dies ist mein geliebter Sohn. Merkt ihr, dass bei dem Salomo es sich nicht einfach nur um einen König handelt, den man als Geschichtsfigur nun einordnen könnte, sondern dass man hier einen Blick werfe im Grunde genommen auf den kommenden Erlöser, auf den Heiland. Die Weisheit des Königs Salomo weist auf die Weisheit des Königs, den Herrn Jesus Christus hin, in seiner Weisheit. Und genauso der Ruhm, den der König Salomo hat, der weist auf den Ruhm hin, den der Herr Jesus Christus haben wird, wenn er als König der Erde auch regieren wird. Uns soll heute Morgen aber beschäftigen diese Aussage, die die Königin von Saba gemacht hat. Müsst euch das vorstellen, da kommt ein König angereist, ein König, in dem Fall eine Königin, mit ihrem Gefolge, also mit Pracht und Herrlichkeit reist sie an, mit wunderbaren Geschenken, Gold und Edelsteine, Gewürze, bringt sie alles mit. Eine mächtige Königin. Und sie kommt nur aus dem einen Grund. Sie hat von dem König Salomo gehört. Und sie hat von seiner Weisheit gehört. Also nennt mir mal einen König, einen regierenden König, wo man sagen würde, da ziehe alle anderen Könige hin, weil sie von dem seiner Weisheit gehört habe. Und sie prüfe diesen König, ob er nun wirklich auch alles weiß. Nun, wir haben eine Königin in England, die auch einen guten Ruf hat. Aber selbst da ist es nicht so, dass die Leute alle hinziehen. Das ist was ganz Außergewöhnliches gewesen. Es gab nie wieder einen König auf dieser Erde, der so mit Weisheit erfüllt war wie der König Salomo. Und aus dem Grund kam eben diese Königin von Saba und besuchte ihn. Und sie prüfte ihn mit Rätseln. Das heißt, sie hat also so ein paar Denksportaufgaben, so würde wir es heute sagen, aber ganz knifflige hat sie sich ausgedacht. Und sie war erstaunt, der Salomo konnte alles beantworten, war in der Lage, alle Rätsel zu lösen. Aber dann wurde sie ergriffen von dem Hof, von der Gemeinschaft, von der Ordnung, von dem Leben, welches der König Salomo mit seinem Hofstaat dort führte. Sie wurde so sehr ergriffen, dass sie nun eben diese, seine Diener, seine Knechte glückselig preist. Man könnte fast denken, sie hat etwas verstanden von Gottes Zeugnis, was er in diesem Volk auch ablegte. Und da möchte ich uns mal fragen, ob wir es der Königin von Saba gleich tun können. Ob wir mit einstimmen können und sagen können, jawohl, genau so denke ich auch. Das ist meine Überzeugung. Glücklich sind deine Leute. Glücklich diese, deine Knechte, die alle Zeit vor dir stehen, vor deinem Angesicht stehen und deine Weisheit hören. Das Glück der Kinder Gottes. So möchte ich es einfach mal überschreiben in der Predigt. Es geht uns hier nicht um die Diener und Knechte Salomos. Wir schauen heute Morgen ausgehend von diesem Text auf die Kinder Gottes und auf ihr Glück. Hier steht zuallererst: glücklich sind deine Leute. Ich möchte euch ermutigen, alle diejenigen, die sprachlich begabt sind und Interesse an der Bibel haben, mal so ein bisschen in die Details auch hineinzugehen. Lernt ruhig Griechisch und Hebräisch. Es wird euch mehr Segen bringen, wie vielleicht irgendwelche andere Errungenschaften, die man sich manchmal mit viel Fleiß und Mühe aneignet für diese Welt. Wenngleich die manchmal auch notwendig sind. Das ist gar keine Frage. Dann kann man herausfinden, dass hier im Hebräischen ein Wort gebraucht wird. Enosch steht hier. Das ist ein Wort, was für den Menschen gebraucht wird. Aber nicht nur allgemein für den Menschen, sondern für den schwachen und kranken Menschen. Anasch, das ist ein Wort, was krank heißt. Daraus hervorgehend Enosch, der eigentlich schwache, kränkliche Mensch. Als Bathseba das Kind auf die Welt gebracht hat, was der David mit ihr im Ehebruch gezeugt hat, heißt es, dass dieses Kind krank war, Anasch. Und hier steht der Enosch, der kranke Mensch. Und das ist ein Bild für sich. Das ist ein Bild für sich, wenn ich mir das betrachte, dass es hier im Grunde genommen heißt, wie glücklich können die Menschen sein, die bei dir sind, diese elende, arme, im Grunde genommen schwache und kranke Menschen. Ach, wenn wir das doch nur für uns persönlich so ergreifen und sagen könnte und verstehen könnte. Das ist ganz schwierig für den Einzelnen, dass er mal begreift, wer er überhaupt ist. Habt ihr alle das miteinander verstanden? Jeder Einzelne, dass er im Grunde genommen schwach und krank ist, arm, dass er hilfsbedürftig ist? Wenn wir das nicht verstehen, geht ja die Botschaft an uns vorbei. Wir sind keine Enosch, nein, wir sind keine kranke Menschen. Aber warum sterben wir dann, wenn wir nicht kranke Menschen sind? Oder sagt hier jemand, ich lebe ewig. Auch in 1000 Jahren werde ich noch leben. Nee, niemand lebt ewig hier auf dieser Erde. Wir sterben alle. Wir sind alle krank. Aber erst, wenn ich das für mich sage und mir eingestehe, ich bin so ein Enosch, ich bin eigentlich jemand, der nicht leben kann. Und jetzt freue ich mich, dass Jesus mit mir leben will. Im Neuen Testament wird es mal im Lukas-Evangelium in der folgenden Weise zum Ausdruck gebracht. Da setzt sich der Herr Jesus zu den Zöllner und zu den Sünder. Und wisst ihr, da war es so, dass diese Pharisäer und Schriftgelehrter das gar nicht mochte. Und da heißt es, Lukas 5, Vers 30, und ihr Schriftgelehrten und ihre Schriftgelehrten und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sagten, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Und da sagt er ein wahres Wort. Jeder, der hier sitzt und davon überzeugt ist, dass er gesund ist, der hört gar nicht hin. Das ist wie wenn ich jetzt beim Arzt bin und ich sage, eigentlich bin ich ja gar nicht zurecht beim Arzt. Ich bin gesund. Was der mir jetzt erzählt mit seinem Rezept, mit seinem Medikament, das ist doch für mich ganz egal. Brauche ich gar nicht hinhören. Dreimal am Tag einnehmen. Ist mir ganz egal. Nimm das eh nicht ein. Bin gesund. Ne? So kann es uns auch ergehen. Braucht keinen Arzt. Braucht diesen Heiland nicht. Braucht die Bibel nicht. Ich lebe ohne die Bibel die Woche über. Brauche ich nicht. Der Gesunde braucht keinen Arzt. Brauche ich nicht. Braucht ihr einen Arzt? Seid ihr krank? Seid ihr schwach? Oder seid ihr gesund? Ich finde das wunderschön, dass ein Kind Gottes es sagen kann, ich bin arm und blind und bloß. Ohne meinen Erlöser, ohne meinen Heiland kann ich nichts tun. Das ist Weisheit, das ist nicht Dummheit. Das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Der andere, der eben das nicht begriffen hat, der lebt, als würde er wirklich leben. Der sagt, ach, ich kann leben. Ich kann leben. Und ist tot. Das ist Dummheit. Es ist töricht, das Wort Gottes nicht in die Hand zu nehmen. Es ist töricht, den Heiland nicht anzurufen. Es ist töricht, nicht seine Gemeinschaft zu suchen und zu sagen, ich brauche ihn nicht. Das macht der Gesunde. Er braucht den Arzt nicht. Aber hier steht, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Gerechte zu rufen, nicht um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und das ist jetzt das Schöne für uns und das möchte ich als Ermutigung sagen. Und da bin ich wieder bei meinem Text beim König Salomo. Glücklich sind deine Leute. Es wird dem Herrn Jesus nicht so viel unsere Klage, unsere Sorge, unsere Mühe, sich anzuhören, unsere Zweifel. Es wird ihm auch nicht so viel, wenn wir immer wieder hinfallen und wir tun es, ungehorsam sind, ihm nicht recht vertrauen. Ihm nicht folgen, wie wir ihm folgen sollten. Er ist gekommen für die Kranke. Das sind seine Leute. Das sind seine Kinder. Er hat sie erlöst. Er hat sie erkauft mit seinem Blut. Und er bewahrt sie jetzt. Glücklich dürfen wir sein, dass wir jemand haben, der mit unserer Schwachheit umgehen kann. Der mit unserer Krankheit fertig wird, der mit unserem Unglauben umgehen kann. Wie oft sind wir noch mitte auf dem Weg der Nachfolge ungläubig und sage, morgen, ich bin so unsicher, was morgen und die kommende Woche sein wird. Ich habe so Angst. Aber dafür ist der Herr Jesus gekommen. Für diese Leute, es sind seine Leute, genau diese, genau die, die nicht zurechtkommen mit ihrem Leben, sind seine Leute. Und er freut sich, dass er für sie ein Erlöser sein darf. Und er erlöst sie gerne. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Probleme nicht vergrabt, sondern sie Jesus bringt, dass er sie offen ausspricht, dass er immer wieder an seine Tür klopft und dass ihr nicht denkt, damit kann ich nicht kommen. Ich kann ja nur mit einer guten Sache zum Herrn Jesus kommen. Ich kann nur mit dem kommen, worüber sich freuen kann. Ihr habt das Glück, alle, die hier sind und den Herrn Jesus Christus kennen, dass ihr es wissen dürft, gerade für diese meine Not ist er gekommen. Und gerade für dieses Problem, mit dem ich mich rumschlage, will er sorgen. Es heißt einmal so wunderschön im Psalm 113, und das ist auch ein Satz, oder das sind Verse, die wirklich nur Kinder Gottes begreifen können. Psalm 113, Vers 5 und folgende. Wer ist wie der Herr unser Gott? Also, da ist jemand angerührt. Und er sagt, mein Herr ist ein besonderer Herr, der hoch oben thront und tief hinunterschaut auf den Himmel und die Erde, der den Geringen aus dem Staub aufrichtet. Herrlich, dass da jemand sagt, ich bin so ein Geringer. Er hat mich aus dem Staub aufgerichtet. Das ist nicht die Sprache der Welt und der Fürst oder des Fürsten dieser Welt. Der sagt, wir brauchen Helden und wir sind solche Helden. Wir sind Sieger. Ne? Ich bin kein Verlierer, nein. Aber ein Kind Gottes freut sich und jubelt. Mich geringen hat er aus dem Staub aufgerichtet. Ach, wie elend ist es, wenn man selber gar nicht begriffen hat, wie Unrecht man hat. Das merkt man ganz oft, wenn man mit Menschen zu tun hat und mit ihnen spricht. Sie haben recht. Sie wissen alles besser. Sie können dauernd Rat geben, suchen aber nie Rat. Seid ihr solche Menschen? Dauernd reden. Das muss man so sehen, das muss man so, so muss man das beurteilen. Oder seid ihr Leute, die sage, ich bin so ein Geringer. Aus dem Staub hat mich Gott hervorgeholt. Aus dem Dreck, aus dem Elend, aus der Grube. Und eigentlich kann ich ja nur richtig die Sache verstehen, wenn ich bei meinem Herrn bin und sein Wort lese. Und wenn ich was weitergebe, dann kann es auch immer nur das sein, was dort steht. Die Wahrheit. Aber das ist nicht meine Wahrheit, die ich aus meinem Herzen hervorgebracht habe, sondern die vom Wort Gottes herkommt. Und das bekenne ich, das sage ich. Nicht ich bin weise, nicht Salomo war weise, sondern er wurde von Gott mit Weisheit erfüllt. Seid ihr weise? Glaubt ihr wirklich, dass ihr etwas begriffen und verstanden habt? Glaubt ihr wirklich, dass ihr die Ursprünge kennt von der Erde, die Schöpfung, wo alles herkommt und wie alles auch geschaffen wurde? Wie wenig wissen wir, wie gering sind wir. Wenn jemand diese Geringheit begriffen hat, hört er gut zu und ist langsam zu reden. Der Narr ist wie jemand, seine Worte, die kommen wie ein Wasserfall aus seinem Mund. Und so geht es den ganzen Tag. Er kann nicht hören, reden kann er, aber zuhören, fällt ihm schwer. Deswegen muss das der Herr auch zu uns sagen. Ich will nicht zu lange an diesem Enosch, an diesem schwachen Menschen hängen bleiben. Aber Es ist einfach so wunderbar, wenn das hier beschrieben wird, der den Geringen aus dem Staub aufrichtet und den Armen aus dem Schmutz erhöht und ihn neben die Fürsten zu setzen, neben die Fürsten seines Volkes, der die Unfruchtbare im Haus wohnen lässt, sodass sie eine fröhliche Kindermutter wird. Halleluja. Ja, wir können wirklich glücklich sein, dass wir als Elende, Arme, Kranke bei dem Heiland, bei dem Herrn Jesus Christus wohnen dürfen und dort Frucht bringen können. Das muss unser Herz schon dankbar machen, wirklich auch dankbar machen. Jetzt kann ich Frucht bringen. Vorher habe ich nur für mich gelebt. Es war mir immer nur wichtig, was mir hilft, was mich glücklich macht. Ne? Mein Vorteil. Aber jetzt diene ich einem Herrn. Und jetzt möchte ich mich ihm hingeben. Ganz andere Gedanke. Jetzt bringe ich Frucht für ihn. Er hat mich fruchtbar gemacht. Da sind wir im Grunde genommen schon bei dem Zweiten, was hier steht in unserem Text. Nicht nur glücklich sind deine Leute, sondern glücklich sind deine Knechte. Das ist das Wort, was im Hebräischen dauernd für Knecht oder Diener gebraucht wird. Was hier steht, glücklich sind deine Knechte. Es ist gar nicht so leicht, auf unser eigenes Leben zu übertragen. Jetzt will ich ein Beispiel nehmen, was alle nachvollziehen können, die im Zeltlager als Mitarbeiter mit dabei waren. Für die andere vielleicht Ermutigung, mal selber, wenn sie können, mitzuarbeiten. Wenn sie können, ich will da niemanden zwingen. Aber die auf dem Zeltlager, auch jetzt gerade junge Leute, die mitgearbeitet haben, die da am Herrn gedient haben, haben erfahren, dass der Herr sie segnet. Und das ist etwas, was unvergleichlich ist. Nicht nur im Zeltlager, sondern das geht im Arbeitsleben in der gleichen Weise. Ich will es mal auch wirklich so euch mitgeben. Nicht, dass ihr denkt, das kann man nur machen, wenn man jetzt im Urlaub ist. Dann kann man da sich eine Woche frei nehmen und im Zeltlager am Herrn dienen. Sondern man kann eben auch in seiner Arbeit am Herrn dienen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich meine Arbeit liegen lasse und nur noch evangelisiere. Denn werde ich ja sicherlich bald entlassen. Aber ich kann als Christ, als Kind Gottes an meinem Arbeitsplatz leben und ein Zeugnis sein. Und ich kann es allen zeigen und offenbaren, dass mein Herr Jesus Christus ist und dass ich ihm diene. Und gerade weil ich ihm diene, diene ich eben auch manchmal diesen ganz unmöglichen Arbeitgeber, so steht es im Neuen Testament dann, die so unmöglich sind, dass sie wirklich auch ganz oft die schrecklichsten Dinge mit mir anstellen. Das ist ein Zeugnis, wisst ihr? Viele erinnern da davon. Aber der ein Knecht des Herrn ist, kann gerade auch an einem Arbeitsplatz es aushalten, wo er ganz arg unterdrückt oder auch mit Unrecht behandelt wird. Wo er Herren hat, die alles andere als gerecht sind. Seid ihr Diener des Herrn in eurem Leben, in eurem Dienst, in eurem Werk, was ihr tut? Das kann man als Schüler sein, als Student. Wenn man einen Ferienjob hat, ganz egal, das ist völlig egal. Glücklich sind seine Knechte. Warum? Warum sind sie glücklich? Weil sie von ihm Aufträge haben. Sie verstehen ihr Leben ganz anders als diese Welt. Wenn sie morgens aufstehen, wissen sie, was ich heute tue, ist ein Auftrag, den der Herr mir gibt. Auch das unterscheidet sie von der Welt. Mein Auftrag kommt ja nicht von meinem Chef zuallererst. Also von dem, der die Firma vielleicht hat oder der da eine hohe Stellung hat. Mein Auftrag kommt vom Herrn Jesus Christus. Und wenn ich dann etwas tue, tue ich es für ihn. Ich bin dauernd im Auftrag für den Herrn unterwegs. Was ich tue, tue ich für ihn. Das ist eine Vorstellung, die es auch ermöglicht, arbeiten zu können in einer schwierigen Zeit. Und die Arbeitswelt ist heute eine ganz schwierige Welt. Versteht ihr? Es geht so ungerecht zu und die Gottlosigkeit kommt immer mehr in den Bereich der Arbeit hinein, sodass gerade auch die Christen sehr darunter zu leiden haben. Aber jetzt zu sagen, auch in dieser verkehrten und verdrehten Welt lasse ich mein Licht leuchten und bin ein Diener und ein Knecht des Herrn. Warum ist es so wunderbar, am Herrn zu dienen? Es ist ein herrlicher Dienst. Er bringt eine herrliche Frucht. Was habt ihr für Früchte aus eurer Arbeit in der vergangenen Woche mitgebracht? Seid ihr auch glücklich? Könnt ihr sagen, ich bin so glücklich in meiner Arbeit? Ich bin so glücklich in meinem Tun, in meinem Schaffen, in dem, was auch immer ich mache. Ich bin so glücklich. Ich möchte euch hier einladen. Wenn ihr am Herrn Jesus dient, werdet ihr so glücklich. Glücklich sind seine Knechte. Und es gilt. Man kann nicht glücklicher werden, als dadurch, dass man am Herrn Jesus dient. Man kann kein erfüllteres Leben haben, als im Dienst für Jesus Christus. Ich sage nicht, dass es einfach ist, hier in dieser Welt als ein Kind Gottes für den Herrn Jesus zu leben. Nein, es ist durchaus verbunden damit, dass auch man geschmäht wird, verschumpfen wird, ausgelacht wird. Und je schlimmer es wird, umso schwieriger wird es für die Kinder Gottes. Heute Morgen im 2. Timotheusbrief habe ich gelesen, wie der Paulus sagt, sie haben mich alle, die aus Asien verlassen. Er stand vor seiner letzten großen Anklage, wurde dann hingerichtet. Und auf einmal waren sie weg, die Kinder Gottes. Und doch war der Herr treu und stand ihm bei. Steht dort auch. Er lebte für den Herrn und er diente dem Herrn. Und nun stand er ihm bei. Selbst wenn alle anderen weg waren, stand der Herr Jesus ihm bei. Solch ein Herr zu haben, das ist gut. Was machen eure Herren, eure Lieblinge, die ihr pflegt und die ihr hegt und denen ihr folgt durch die Woche über? Können sie euch beistehen, wenn es euch nicht gut geht? Können sie euch retten, wenn ihr in Not seid? Der Herr kann es. Der Herr wird für seine Knechte und seine Diener immer streiten. Immer kämpfen. Er wird sie behüten und wird sie bewahren. Und er lässt es nicht zu, dass sie einfach von dieser Welt und von dem Fürst dieser Welt niedergemäht werden. Wem dient ihr? Habt ihr Freude an eurem Dienst? Darf ich es mal allen sagen, die im Augenblick eher leiden unter ihrer Arbeit? Wollt ihr es nicht für euch mitnehmen, diesen Ausruf der Königin von Saba? Glücklich sind diese deine Knechte. Wollt ihr das nicht als Verheißung für euch mitnehmen und sagen, Herr, das Glück habe ich noch nicht so erfahren, lass mich es doch erfahren, lass mich doch darin wachsen. Lehre mich doch, dein Knecht zu sein. Schenke du mir doch dieses Glück. Wisst ihr, was das für ein Glück ist, von dem hier die Rede ist? Wisst ihr, was das Wort bedeutet? Es bedeutet ja nicht nur den Segen, den jemand hat, wenn er eben dann auch in der Gemeinschaft mit Gott sich befindet, mit dem Herrn Jesus Christus und gesegnet wird, sondern es bedeutet auch das Verlangen, was daraus erwächst, nach noch mehr Segen. Das ist das, was hier dieses Glück letztendlich meint. Da sind Kinder Gottes eigentlich auch, die den Segen des Herrn erfahren haben und die nun ein Verlangen nach mehr Segen haben. Das taucht im Psalm 1 noch einmal auf, das ganz genau selbe gleiche Wort, glücklich. Und zwar Psalm 1, Vers 1, ihr könnt es alle, manche von euch sogar auswendig, da heißt es, wohl dem, Ascher im Hebräischen, und genau das steht hier auch im 1. Könige 10, wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und noch nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Dieses Glück, von dem hier die Rede ist, was den Kindern Gottes gilt, treibt sie an und bringt sie voran, mehr und mehr diesen Herrn auch aufzusuchen und von ihm zu lernen und ihm zu dienen und ihm zuzuhören. Das ist das Wunder des Glücks, welches wir bekommen von dem Herrn Jesus Christus, der viel mehr als der König Salomo ist. Habt ihr dieses Glück? Wisst ihr, als Kind Gottes kann es so sein, dass man sagt, ach, ich kann gar nicht so richtig in der Bibel lesen, wie ich lesen sollte. Das geht vielen von uns, so den Allermeisten. Aber eines ist auch klar. Eines ist vollkommen klar, dass ein Kind Gottes diesen Wunsch hat, ich möchte so gerne noch mehr meinem Heiland begegnen. Und sein Wort liebgewinnen und ihm folgen. Habt ihr dieses Glück? Kennt ihr dieses Glück? Was ist dein Glück? Mein Glück ist Doppelpunkt. Was würdet ihr eintragen? Was ist dein Glück? Was ist dein Glück? Was ist es das? Was ist das, was dich ausfüllt, mit dem du dich am allermeisten beschäftigst? Das ist dein Glück. Worüber dein Herz dauernd nachdenkt. Das ist dein Glück. Was ist euer Glück? Wisst ihr, was der Vorteil des Glücks eines Kindes Gottes ist? Man kann es ihm nicht nehmen, dieses Glück. Denn sein Glück ist ja Jesus Christus selbst. Aber alles andere kann uns genommen werden. Unsere Frau, unser Mann, je nachdem, kann uns genommen werden. Wenn mein Glück meine Frau oder mein Mann ist, werde ich irgendwann einmal feststellen, dass dies nicht zuverlässig ist und nicht trägt. Wenn mein Glück mein Kind ist, werde ich irgendwann einmal erfahren, entweder sterbe ich zuerst oder mein Kind zuerst, das Glück ist vergänglich. Und wenn mein Glück irgendetwas sonst ist, eine Sache, die ich tue, und ich sage, das ist meine Freude, irgendwann wird sie mir genommen werden. Irgendwann habe ich sie nicht mehr. Was ist dein Glück? Was setzt du ein? Mein Glück ist Doppelpunkt. Was setzt du ein? Bitte, mach dir Gedanken darüber. Was setzt du ein? Hält es Stand der Zeit, der Ewigkeit? Dem Gericht Gottes? Hält es dem Gericht Gottes stand? Kann es vor Gott, dem Vater, auch bestehen? Ist es möglich, durchzukommen? Wenn du sagst, mein Glück ist Jesus Christus selbst, dann hält alles stand. Dieses Glück hält der Zeit stand, dem Gericht Gottes stand, der Ewigkeit stand. Dieses Glück kann mir niemand nehmen. Mag er mir meine Freiheit nehmen? Mag er mir meine Angehörige nehmen, mag er mir meine Gesundheit nehmen, mag er mir alles nehmen, was man mir nehmen kann, aber Christus kann mir niemand nehmen. Wenn das mein Glück ist, bleibt es für immer und für ewig mein Glück. Dahin gilt es zu kommen. Vor ein paar Tagen ist mir das ganz neu im Grunde genommen bewusst geworden. Mein Glück ist Jesus Christus selbst. Wir fahren jetzt in den Urlaub, schön, Schluchsee, Schwarzwald, Höheluft und alles, was dazugehört, Berge. Aber das kann nicht wirklich glücklich machen. Aber er, Jesus Christus, kann glücklich machen. Ob du nun Urlaub hast oder arbeiten musst. Ob du Zeit hast, wo du gerade dich erholen kannst. Oder Zeit, wo du unter vollem Stress stehst. Wenn er dein Glück ist, bist du immer glücklich, kannst du immer glücklich sein. Aber wenn eine andere Sache dein Glück ist, musst du dauernd hinterherrennen. Das ist das, was der Fürst dieser Welt so geschickt kann. Er kann dem verlorenen Menschen sagen, schau, wie schön das ist. Oh, wie schön ist das. Schau das an, schau das wirklich an. Geh hinterher. Und wir rennen hinterher. Wir rennen wirklich hinterher und wir gehen immer weiter und wir merken gar nicht, dass wir immer weiter von Gott weggehen. Wir merken es gar nicht. Er ist so geschickt, uns zu verführen. Vor 5 Jahren haben wir noch gesagt, als wir unsere Bibel bekamen, ne, ihr junge Leute, oh, was für schöne Bibel, ich möchte sie lesen. Aber mittlerweile seid ihr ein paar Meter weitergegangen. Und der Fürst dieser Welt hat gesagt, das ist Glück. Geh, komm, ich mach dich glücklich, komm. Und ihr seid gefolgt. Und heute lest ihr nochmal eure Bibel. Heute habt ihr sie bloß noch in eurem Eck liegen. Ihr schaut sie nicht mehr an. Ihr habt keine Freude mehr daran. Wo seid ihr hingekommen? Wo wird es enden, euer Weg? Endet er bei dem Herrn Jesus Christus oder in der Verlorenheit? Ist euer Glück das, was euch diese Welt vorhält, oder ist euer Glück Jesus Christus selbst? Nun, ich möchte fortfahren in meinem Text, denn da heißt es ja nicht nur, glücklich sind seine Leute und glücklich sind seine Knechte, sondern es heißt hier auch, glücklich sind die, die allezeit vor dir stehen, vor deinem Angesicht. Fanaim beinhaltet das Angesicht, vor seinem Angesicht. Was heißt es eigentlich? Wollt ihr diese Frage mal mitnehmen für euch? Jetzt möchte ich mal ganz besonders auch die Neuansprecher, die sagen, ja, ich bin ein Kind Gottes. Was heißt es eigentlich für dich, vor seinem Angesicht zu stehen, der glücklich sind, die alle Zeit vor dir stehen? Heißt es, dass du morgens deine Kalenderandacht liest oder von mir aus auch ein Kapitel aus der Bibel? Heißt es, dass du eine Gemeinde hast, wo du hingehst, ein Liederbuch, dass du zur Gebetsstunde gehst, Hausandacht hast? Das kann übrigens alles, versteht ihr, das kann alles geschehen. Lest mal den Bericht von der Mary Peckham, das Zeugnis, im Internet kann man es runterladen, so am Audio kommen, wie sie den Herrn kennenlernte. Sie wuchs in einem Elternhaus auf, wo das Westminster Glaubensbekenntnis unterwiesen wurde. Sie kannte es zum Teil auswendig. Sie hatte jeden Tag ihre Hausandacht mit den Eltern, aber sie kannte den Herrn nicht. Dann in der Erweckung in der Isle of Lewis hat sie den Herrn kennengelernt. Oh, sie wollte gerne dahin. Sie hat es gehört, die Verrückte da. Ne? Das ist dann doch auch hindurchgedrungen zu ihr, dieses Zeugnis. Und dann ist sie aber doch gekommen. Sie musste kommen. Und der Herr hat sie ergriffen. Und sie hat sein Angesicht gesehen, im Glaube jetzt. Also nicht persönlich, versteht ihr? Ich gebe es euch als Hausaufgabe mit. Ihr habt alle hier Internetanschluss, die allermeiste. Mary Peckham. Wenn jemand nicht weiß, wie man es schreibt, entweder der Thomas oder andere, die auch gut Englisch können, oder Jürgen, die können es euch danach sagen. Ihr Lebenszeugnis ist ein wunderbares Zeugnis. Ein wunderbares Zeugnis. Was wissen wir von dem Angesicht Gottes? Glücklich sind die, die vor seinem Angesicht stehen. Das eine, was man sagen kann, es belebt wunderbar das Angesicht Gottes, weil er lebt. Er ist der Lebendige, der Leben in sich hat. Oh, mir fehlen die Worte, um euch das so nahe zu bringen, wie ich es gerne würde. Aber eines ist ganz klar, man kann ihn nicht anschauen und nachher leblos sein. Versteht ihr? Man kann nicht wirklich in die Gegenwart Gottes treten und nachher ohne persönliches Leben zu sein als Kind Gottes, sondern man wird erfüllt von diesem Leben, von der Lebendigkeit Gottes. Glückselig sind die, die vor seinem Angesicht stehen. Als die Jünger Jakobus und Johannes und Petrus vom Berg der Verherrlichung herabkamen, was haben sie gedacht? Haben sie gedacht, was gibt es jetzt zum Mittagessen? Also war das so ihre Überlegung? Könnte möglich sein, versteht ihr? Nein! Sie haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Sie haben etwas von seinem Angesicht geschaut. Und im 2. Petrusbrief erklärt uns der Petrus, was für Auswirkungen das auf ihn gehabt hat. Lest es mal für euch nach. Wir sind nicht Fabeln und Legende gefolgt, sagt er dort. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Habt ihr sie gesehen? Seine Herrlichkeit? Sein Angesicht? Wisst ihr etwas davon, wie glücklich der ist, der vor seinem Angesicht steht? Es belebt nicht nur, sondern es macht auch froh, dieses Angesicht Gottes. Im Leben gibt es so viele Dinge, die einen traurig machen. Es gibt so viele Dinge, die einen enttäuschen. Es gibt so viele Dinge, die einen runterziehen und zur Verzweiflung bringen. Aber geh vor das Angesicht Gottes, tritt vor den lebendigen Gott und schau im Glaube auf ihn und du wirst froh werden in deinem Herzen. Du wirst dich freuen können. Ich als Sünder darf bei ihm wohnen? Sagt die Königin von Saba, wie herrlich haben es deine Diener. Was für eine Wohnung haben sie? Was für einen Tisch, was für eine Speise? Wie gut geht es ihnen? Wie gut geht es den Kindern Gottes? Seid ihr froh, bei Jesus wohnen zu dürfen? Seid ihr froh, vor sein Angesicht reden zu können? Freut ihr euch im Herzen, dass er euch anschaut und ihr ihn anschauen könnt? Ich möchte es euch als Rezept mitgeben. So viel gibt es im Herzen, was uns immer wieder kränkt. Was soll ich mich denn grämen, hab ich doch Christus noch, sagt Paul Gerhard. Er hat's verstanden. Ja, es gab vieles, was sein Leben erschütterte, was ihn herabzog, was ihn auch angriff. Aber er hat begriffen, ich habe Christus noch. Ich darf froh sein. Diese schönen Sommerlieder, diese schönen Segenslieder, geh aus mein Herz und suche Freud. Dieses Lied, was er auch, ich glaube, das ist auch von ihm gedichtet, meine ich. Ne? Also, versteht ihr, da ist Freude. Freude mit im Leid. Freude mit im Kampf, Freude mit in der Anfechtung, mit im Elend, Freude mit im Feuerofen, die drei Freunde von dem Daniel. Da war Christus in ihrer Mitte und mit im Feuerofen können sie nun geborgen sein. Es macht froh, dieses Angesicht, und es macht frei. Das ist auch etwas, manchmal, ihr kennt es für euch, ich kenne es für mich, verzweifelt man daran, dass man sagt, so gern würde ich heiliger sein. Ich will es so einfach mal sagen. So gern würde ich gehorsamer sein. So gern würde ich auch Dinge, die ich im Leben noch tue, sein lassen. Wir alle kennen das. Und wir alle sind auch, die jetzt nun wirklich im Herrn folgen wollen, darüber traurig, dass es so ist. Aber die, die das begriffen haben, glücklich sind die, vor seinem Angesicht stehen, die dann merken, oh, dieses Angesicht macht mich frei. Der Heiland, wenn er mir aufleuchtet, wenn er mir in seiner Herrlichkeit und Schönheit groß wird, in seiner Kraft und seiner Macht und seiner Stärke, dann zieht seine Gnade durch mein Leben und befreit mich und verändert mich. Ja, so ist es. Nicht, weil ich so ein guter Mensch bin und das Gute immer wollte, werde ich auch verändert, sondern weil er auf mich blickt, weil er vor dem Vater steht und für mich eintritt als hoher Priester, weil sein Verdienst, die Kraft seines Blutes, seines vergossenen Lebens, mich selbst auch befreit und erlöst und verändert und umgestaltet und heiligt. Es macht frei, es macht frei. Wir sind oft traurig über unsere Gebundenheit und wissen nicht, wie wir frei werden können. Geh zu dem Herrn Jesus Christus, suche ihn auf, tritt vor sein Angesicht. Es macht frei. Ich kann nicht aufhören, an dieses oder jenes zu denken. So sagt der eine. Ich kann das nicht lassen, sagt der andere. Glücklich sind die, vor seinem Angesicht stehen. Dieses Angesicht befreit uns. Nun, ich muss zum Ende meiner Predigt kommen. Die Weisheit, von der hier am Schluss die Rede ist, ist die, die wir auch brauchen. Glücklich sind die, die deine Weisheit hören. Ich möchte nur noch ein Vers lesen und damit die Predigt auch zum Ende bringen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 1, die Verse 23 und 24. Und während ihr das aufschlagt, möchte ich mal euch diese Kontrollfrage stellen. Ich höre das ganz oft bei jungen Leuten. Ich weiß, ich weiß. Manchmal kommt noch dazu, ich weiß es besser. Das ist dann noch schwieriger. Aber bitte schön, auch die Ältere. Möchte auch uns da in Frage stellen, in Bezug auf unser Wissen. Wir sind ja manchmal, gerade wenn wir älter werden, 40, 50, nicht? Wie ist das Schwabe-Alter? 40, also gut, dann haben einige dieses Alter schon erreicht und denke vielleicht wirklich auch schon, ich weiß, und jetzt langsam wird man dann auch wirklich weise. Aber die Bibel erklärt uns nichts anderes, als dass eben unsere Weisheit vom Herrn kommt. Und er Gottes Weisheit ist. Ich lese gleich den Vers vor, ich will es bloß im Voraus sagen. Niemand hier und auf dieser ganzen Erde kann sagen, ich weiß, ich bin weise und kann zugleich ohne Jesus Christus leben. Geht gar nicht da. Sondern eigentlich wird am Ende jeder, der so bis zum Ende lebt, sagen müsse, ich bin ein Narr gewesen. Ich dachte nur, ich bin weise. Aber die Weisheit, Jesus Christus, Gottes Weisheit, habe ich abgelehnt. Nun lese ich uns den Text vor, 1. Korinther 1, die Verse 23 und 24. Wir aber predigen, sagte Paulus dort, der Gemeinde in Korinth. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten, für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jetzt will ich mal so ein kleines bisschen versuchen, das darzustellen, wie es im Leben eines gesunden Christen sich verhält. Er ist glücklich, Gottes Weisheit in der Person von dem Herrn Jesus Christus kennengelernt zu haben. Und nun dieser Weisheit zuzuhören. Und er sagt, wenn man ihn fragt, ja, jetzt pass mal auf, du hast ja doch deine ganze Tradition und so deine Eltern und was weiß ich, die Geschichte hier, deine Lehrer und Schule und alles Mögliche. Dann sagt er, ja, du hast recht, in einer gewissen Weise stimmt es. Manches höre ich wirklich auch, was nützlich für mich ist, von meinen Eltern und auch in der Schule. Wir wollen jetzt nicht einfach so, ne, tun, als wäre das alles nur Käse. Aber weißt du, sagt er mir dann, weißt du, das alles ist durchsetzt auch mit Irrtum. Das alles ist durchsetzt mit Irrtum. Lest einen Artikel in der Zeitung, einen Bericht über einen Autounfall. Es wird von einer Sicht aus geschildert. Von einem Standpunkt aus wird es beurteilt. Und ein anderer schreibt wieder einen ganz anderen Bericht. Und das Kind Gottes, wenn man mit ihm spricht, sagt, ja, das habe ich begriffen, das habe ich verstanden. Diese Welt und alle Menschen in dieser Welt vermögen mich nicht so zu unterweisen, wie ich es für mein Leben brauche. Vieles wird gar nicht in dieser Welt gesagt. Zum Beispiel wird gar nicht gesagt, das Allerwichtigste, was du brauchst, ist Vergebung für deine Sünde. In der vergangenen Woche, in einem Gespräch, was ich geführt habe, hörte ich es, wie jemand in der Ratsuche, die er da auch vorgenommen hat in seinem Leben, weil er in großer Not war, mit Menschen gesprochen hat, die eine Ausbildung haben als Psychologe. Und all ihre Weisheit, die sie im Studium an der Universität vermittelt bekommen haben, konzentriert sich nur auf diese Welt, innerweltlich, und ist durchsetzt mit viel Irrtum. Und hat nur das Ziel, die Menschen für diese Welt und für diese Gesellschaft in irgendeiner Weise wieder zurechtzubringen. Im Gespräch in der vergangenen Woche mit der betreffenden Person auf die Frage hin, habt ihr die Bibel aufgeschlagen? Ist von Jesus Christus die Rede gewesen? Hat sie bekennen müssen? Nein, haben wir nicht. Haben nicht die Bibel aufgeschlagen. Wie will jemand lernen ohne Gottes Weisheit? Wie will jemand wirklich auch gesegnet werden, ohne dass er die Bibel aufschlägt? Ein Kind Gottes weiß das und sagt, oh, ich brauche sie. Das ist nicht eine Frage, das muss. Das ist nicht eine Frage, dass ich mich hier abquäle. Das ist einfach schön. Hier kriege ich die Wahrheit gesagt. In der Welt werde ich angelogen. Hier werde ich aufgeklärt. Heute ist es in, aufgeklärt zu sein. Aber die meisten Aufgeklärten sind sowas von unaufgeklärt. Welche Weisheit saugst du in dich hinein? Was suchst du? Was ist dein Glück? Wohl dem, der für sich sagen kann, Gottes Weisheit, Jesus Christus ist mein Glück. Er ist der, der mich unterweist. Jetzt will ich es ganz einfach mal versuchen, für die kommenden Tage euch noch zu sagen. Morgen hat jeder von euch etwas vor, ob er Ferien hat oder Arbeit hat. Jeder von euch trifft Entscheidungen, jeder von euch geht den Weg, jeder von euch trifft Menschen. Und dann sage ich mir immer wieder, ja, da ist nicht schlecht, wenn ich ein bisschen so auch Weisheit habe. Das Kind Gottes sagt, das schaffe ich gar nicht allein ohne den Herrn Jesus Christus. Ich kann nicht wirklich Weisheit haben ohne ihn in meiner Arbeit, in meinem Leben. Jetzt muss ich doch auch zu ihm gehen, jetzt möchte ich zu ihm gehen, glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich zu ihm gehen kann und sein Wort hören kann. Unverfälscht reiner als Silber und als Gold. Dieser Himmel und diese Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Sie bleiben, sie haben Bestand. Lasst uns doch das Zeugnis dieser Königin von Saba nehme, dass wir sagen, das ist unser Glück, das ist mein Glück, dass ich als armer Mensch bei dem Heiland und Erlöser wohnen darf, ihm dienen darf, sein Angesicht schauen darf und von seiner Weisheit profitieren darf. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wie glücklich dürfen wir doch sein. Und das soll unser Zeugnis auch sein, dieses Glück, dieser Segen, diese Freude. Herr, hilf uns, dass wir noch viel mehr in diesem Glück, in diesem Segen, in dieser Freude doch auch fortschreiten, voranschreiten. Dass wir dadurch auch ein Zeugnis sein können für diese Welt. Amen.